Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Liebe Gemeinde, liebe CD-Hörer, es ist wunderbar, wenn wir miteinander in den Osterjubel und in das Osterbekenntnis mit dürfen einstimmen zusammen. Wir wissen, was an Ostern geschehen ist. Oder? Noch nicht so lange zurück, haben wir an einem Seniorenamittag uns Anne-Marie und Hans-Peter Obrist einen Reisebericht gegeben, darüber erzählt, wie sie zu Fuß von Basel nach Jerusalem pilgert sind. Das war sehr interessant und sie haben uns sehr interessante Erlebnisse erzählt. Aber es hat sie besonders berührt, wo sie durch die islamistischen Länder kamen, vor allem durch die Türkei, wie dort bis in die hintersten Dörfer fünfmal am Tag vom Minarett mit lauter Stimme, heute geht das meistens durch einen Lautsprecher, das Glaubensbekenntnis von ihrem Gott Allah und der Aufruf zum gemeinsamen Gebet in die Gegend raus gerufen wird. Und demgegenüber haben sie die Aussage von einer jungen islamistischen Frau gestellt, die die ersten 25 Jahre von ihrem Leben in Deutschland verbracht hat und die gesehen hat, sie hat bei uns im Westen nie gehört, was Ostern wirklich bedeutet. Und das ist doch etwas Zentrales für den christlichen Glauben. Sie hat immer gemeint, das hat etwas mit Eier zu tun. Wir wissen, was an Ostern geschehen ist. Jesus ist auferstanden vom Tod. Ja. Aber der Liebe könnte mir der jungen Frau auch etwas darüber sagen, was das bedeutet. Heilsgeschichtlich gesehen, lehrmässig auch. Was das bedeutet, dass Jesus auferstanden ist für unseren Glauben, für unser praktisches Leben miteinander. Der Apostel Paulus sieht, dass von der Auferstehung Jesu alles abhängt. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, argumentiert er in 1. Korinther 15, dann fällt all das, was wir als Christen glauben und bekennen, und lebe in sich zusammen wie ein Kartenhaus. So entscheidend ist also Karfreitag und das Ostergeschehen. Ich möchte in meiner Predigt versuchen, aus einem Reichtum von Wahrheiten drei Wahrheiten aufzuzeigen. Wie kann ich sagen, sie sind mir selber zur Stärkung und zum Segen geworden. Und ich hoffe sehr, dass es so für euch so ist. Mein erster Punkt heisst, die liebliche Auferstehung Jesu ist Bestätigung von seinem Sieg über die Sünde und den Tod am Kreuz. Man könnte sagen, die Ostern ist der Triumphzug vom Erlösungswerk Jesu am Kreuz. Eigentlich hat Jesus, das ist jetzt eine Hypothese, eigentlich hat Jesus direkt vom Grab als Geist ohne Leib zurück in den Himmel kehren können. Er sieht ja dort der Frau am Jakobsbrunnen, Gott ist Geist. Und die, die anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Jesus ist Gott von Ewigkeit und hat vor seiner Menschwerdung in der Herrlichkeit Gottes gelebt, ohne menschlichen Leib. Aber wenn er so direkt zu Gott zurückgekehrt wäre, dann wäre sein Sieg in der toten Welt und in der sichtbaren Welt wie nicht vollendet gewesen. Es wäre nicht erkannt worden. Ich will versuchen, das zu erklären, wie ich das verstehe. Jesus ist als Erlöser für die gefallene Menschheit Mensch geworden. nicht nur das, er hat sich als Gottes Sohn mit der Sünde infiziert. Die Sünde, die uns Menschen seit Adam und Eva von Gott trennt. Seither lebt der natürliche Mensch in der Todesspirale, die weg von Gott in die sichere Verderben führt. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Der geistliche Tod, der liebliche Tod und schlussendlich der ewige Tod. Die Verdammnis, das ist die Folge der Sünde. Das ist eine so eine todernste Sache. Und es gibt keine menschliche Hilfe daraus heraus, dass Gott selber hat eingegriffen. 1. Johannes 4,9. Es gibt auch andere Verse, die das ganz klar bezeugen. Dort heißt es, Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Jesus hat also unseren sicheren Tod auf sich genommen. Das Gericht, das uns hat müssen brechen, ertragen, damit wir leben. Das haben die religiösen Führer Israels damals nicht verstanden. Und ich muss sagen, ich kann das noch nachvollziehen, dass das so war. Wenn wir denken, wie sie mit ganzem Einsatz mit ihrem Leben haben versucht, das Gesetz, das ja Gott gegeben hat, das Gesetz zu erfüllen. Und jetzt sollte das alles plötzlich neu gewesen sein. Sie haben nicht verstanden, dass das Gesetz, das Gott uns gegeben hat, uns nicht erlösen kann. Aber uns möchte auf Christus drängen. Der Galaterbrief sieht es so, Galater 3,24. Das Gesetz hat uns als Zuchtmeister gegeben, der uns auf Christus hertreibt. Und jetzt ist der Messias Gottes da. Er bringt nicht nur mehr Gesetze oder Forderungen, die erfüllt werden müssen, sondern er erfüllt das Gesetz Gottes. Aber die religiösen Eiferer schlagen ihren Erlöser ins Kreuz. Da dahinter steht ganz klar Macht vom Satan. Er hat ja schon vorher versucht, Jesus zu verführen. Hat ihm alle Reiche der Welt angeboten, damit er ihn würde anbeten. Aber Jesus ist gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 1. Johannes 3,8. Und jetzt stirbt Jesus am Kreuz. Er muss den Weg von allem Fleisch gehen, denn wer sich mit der Sünde ansteckt, der trägt auch die Folgen von der Sünde. Und das ist der sichere Tod. Stellt euch vor, Jesus im Totenreich. Wenn das nicht ein Sieg ist von der Sünde und hinten dran vom Teufel selber. Satan ist ja sehr schlau, das sieht uns auch die Bibel. Aber für die geistlichen Wahrheiten ist er blind. Er hat der Rettungsplan Gottes nicht erkennt, nicht verstanden. Er hat nicht erkannt, dass Jesus Gottes Sohn ist und hier in diesem Moment eben auch das Lamm Gottes, das Sühneopfer für die Schuld der Menschen. Und so hat Satan mit dem Sühneopfer Jesu sozusagen das Gegenmacht. Der Sieger über Sünde und Tod und damit der Sieger über sich selber in sein Totenreich geholt. Es ist hier plötzlich das Bild gekommen, das man brauchen als Vergleich, dass die Sage vom trojanischen Pferd. Der Hebräerbrief tut das Ereignis so beschreiben. Er ist als Hohepriester mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Das Opfer, das tilgt also die Schuld von der Sünde. Das versöhnt uns mit Gott. Die Todesspirale ist durchtrennt. Jesus ist der Todesüberwinder. Ihr Lieben, wenn das stimmt, was ist denn die logische Folge daraus heraus, wenn das stimmt? Dass Jesus der Todesüberwinder ist? Dass das Sühneopfer wirklich sühnt? Was muss hier geschehen? Der Tod kann Jesus nicht halten. Unmöglich. Sonst wäre ja der Tod am Kreuz nicht die vollbrachte Erlösungstat, nicht der Sieg über Sünde und Tod. In der lieblichen Auferstehung Jesu wird sein Sieg über Sünde und Tod bestätigt, sichtbar. Gott hat das Opfer von seinem Sohn anerkannt, angenommen. Jesus ist der Todesüberwinder. Ostern ist der Triumphzug vom Sieg Jesu am Kreuz. Wir können sagen, das ist die heilsgeschichtliche Grundlage, wo alles andere daraus herauskommt. Und darauf beruht auch unser Glaube. Das ist mein zweiter Punkt. Die liebliche Auferstehung Jesu ist auch die Voraussetzung für unseren Glauben an Erlöser Christus. Könnte es den Glauben geben an Erlöser Jesus, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Wir wollen die Situation von Karfreitag noch einmal kurz vor Augen führen. Wie eine lähmende Depression ist das Karfreitagsgeschehen auf den Jüngern gelegen. Sie sind geflüchtet, haben sich hinter verschlossenen Türen versteckt. Der Petrus, der vorher ein kräftiges Glaubensbekenntnis abgelegt hat, und Jesus hat ihm dort selber gesagt, das hat er nicht Fleisch und Blut geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel, wo Petrus hat gesagt, wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und er war dafür bereit, mit Jesus zu sterben. Der Petrus, in dieser Situation, wo sie jetzt sind, verleugnet Jesus. Er behauptet, der kennt ihn nicht einmal. Er hat mit dem Jesus nichts zu tun. Die Mausjünger haben allem den Rücken gekehrt und gehen zurück in ihr altes Leben. Der Liebe, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, als ich da mit dem so etwas gestellt habe, musste ich sagen, das ist schrecklich, was die Situation, die dann war. Der Glaube der Jünger ist am Boden zerstört. Da ist alles verbrochen. Das, wie ein Kartenhaus ist da alles am Boden. Ohne liebliche Auferstehung Jesu hat kein denkender Mensch je an den Kreuzigt geglaubt, denn das Grab als das Ende hat ja seiner Voraussagen von seiner Auferstehung, von der Hinweis, von der Kraft, von seinem Blut, das ist mein Leib, das ist mein Blut, hat ja das alles widerlegt. Nun aber ist Christus auferstanden. Und das ist die Grundlage vom Glauben der Jünger gewesen. Das ist sozusagen, es ist ihr Glaube mit Jesus wieder auferstanden. Und durch ihre Schriften, durch die Bibel, ist die Auferstehung Jesu auch die Voraussetzung für unser Glauben an Erlöser Jesus Christus. Und darum setzt sich der Paulus auch so vehement für den Bericht von diesen Augenzeugen ein und zeigt, wie unser ganzes Glaube, unser Leben von der Auferstehung Jesu abhängt. Ich lese aus dem ganzen Kapitel von 1. Korinther 15 nur ein paar Verse vom Vers 17 an, wie er dort argumentiert. Ist Christus aber nicht auferstanden, wie eben dann schon einige gesehen haben, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Das wird uns ähnlich aus wie ein Kartenhaus zusammengehen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Du, da noch ein paar Verse daraus zitieren. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus. Und das ist ein Ostern eben geschehen. Das ist wie eine Zündung vor einer Köttereaktion, die nicht mehr aufzuhalten ist. Als Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Und dann seht ihr dort auch noch, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Merken wir das hier. Unser Glaube beruht nicht auf einer Lehre, sondern auf einer Person. Die liebliche Auferstehung Jesu bestätigt sie Sieg am Kreuz. Kreuz und Auferstehung gehören zusammen. Der Sieg Jesu am Kreuz ist unser Leben. Und wir werden leben. Denn unser Glaube verbindet sich ja mit Jesus selber. Ist verknüpft mit Jesus. Osterbotschaft. Wir können vielleicht gerne noch sagen, ja, das haben wir gehört, das ist Glaubenslehre. Natürlich ist das Glaubenslehre. Die müssen wir wissen, aber wir können sagen, das ist Glaubenslehre und hat so direkt mit unserem Leben nichts zu tun. Doch, natürlich, wenn unser Glaube sich auf die Auferstehung Jesu gründet, uns mit ihm verbindet, dann gilt auch mein dritter Punkt. Die liebliche Auferstehung Jesu ist auch die Grundlage für unser neues Leben als Erlöste durch ihn. Und da passiert ein weiteres Wunder. Wer an Jesus als sein Erlöser glaubt, dem kann Jesus das neue geistliche Leben zukommen. Und zwar jetzt schon. Jesus nimmt ja als Gleichnis, wo er darauf hinweisen will, was wird geschehen, nimmt er das Gleichnis, das Ereignis in der Wüste, wo das Volk Israel gegen Gott gesündigt hat und Gott hat giftige Schlangen geschickt und die Leute sind gestorben wie Pflöge. Und da tut sich Mose einsetzen und fürbittet und steht in Riss und bittet für das Volk. Und da lässt ihn Gott eine eherne Schlange aufrichten. Und wer seinen Blick zu der Schlange aufgehoben hat, der ist gerettet worden. Und jetzt sieht Jesus, Johannes 3,14, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Also im Glaubensblick auf den am Kreuz und in der Auferstehung, und wir können sagen, auch in der Himmelfahrt, erhöht die Christus im Glaubensblick auf ihn, wirkt die Kraft vom Sühneblut Jesu in uns. Das Gift von der Sünde in uns ist zerstört. Ist das nur eine dogmatische, eine lehrmässige Wahrheit? Oder ist das etwas praktisch Erlebbares? Wir versuchen ja mit dem, es ist nur so ein Zeichen, oder, das wir probieren zu machen, mit dem Schredder, wo wir draufschreiben können, was wir noch empfingen, als Sünde, als Sachen, die irgendwie nicht wie erledigt sind, die wir dürfen achala, um zu zeigen, dass die Vergebung von der Schuld etwas ganz Persönliches Erlebbares ist. Im Glauben an Jesus ist der geistliche Tod in uns überwunden. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Man könnte sagen, die erste Todesüberwindung, nämlich die geistliche Trennung von Gott, ist aufgehoben. Wir können wieder Gemeinschaft haben mit Gott als mit unserem Vater. Ich zähle ein paar praktische Sachen auf, die daraus folgen. Wir leben nicht mehr unter den Forderungen des Gesetzes, sondern wir leben unter der Leitung des Heiligen Geist, weil Jesus die Forderungen erfüllt hat. Im Gebet können wir wieder mit dem Heiligen Gott, mit dem Schöpfer Gott reden, und zwar als mit unserem Vater und Freund. Die Bibel wird uns unter der Leitung des Heiligen Geist zum lebendigen Wort Gottes in unseren Alltag, wie ein Liebesbrief an uns geschrieben. Die Augen werden uns geöffnet, manchmal durch mancherlei kleine praktische Erlebnisse im Alltag, sodass wir Gottes Gegenwart können kennen. Wir haben darüber auch schon Predigt gehört, nicht so lange zurück, der Diener von Elisa, der plötzlich im Togelhaft anwärts und er sieht plötzlich die Engelheer um sie herum. Oder Jakob, der ihm Gott im Traum die Himmelsleiter zeigt. Wir erkennen, Gott ist ja bei uns. Jetzt schon. Die Verbindung ist wieder hergestellt. Und wenn wir mit dem auferstandenen Jesus leben, dann ist er das Haupt und wir sind Glieder an seinem Leib. Wir gehören zu seiner Gemeinde, zu seinem Volk. Ich muss also nicht mehr meine eigene Meinung verteidigen, als würde die Lösung von mir selber abhängen. Überhaupt ist dann mein eigenes Ich nicht mehr so wichtig. Ich denke, das ist etwas, was wir bei all dem, was wir schon verstanden haben, ganz neu müssen lernen und verstehen. Jetzt, wo Jesus auferstanden ist und unter uns und in uns wohnt und uns an seinem Leben Anteil gibt, da stimmt das Wort aus 2. Korinther 5, 17, wo es heisst, ich weiß nicht, ob der Demo schon buchstabiert hat, wer an Jesus glaubt, wo es heisst, das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. In der alten Luther-Übersetzung heißt es sogar, siehe, alles ist neu geworden. Im Grunde genommen müsste man nicht Angst haben vor dem. Das ist wahr. Alles ist neu geworden. Wir leben in einer neuen Gemeinschaft, nämlich als Einheit in Jesus Christus. Und Jesus bittet ja dort im hohepriesterlichen Gebet, der Vater. Das ist für mich immer so ergreifend, wie Jesus dort bittet, Vater, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das ist ein Wunder von der neuen Schöpfung. Hier gilt die neue Regel, nämlich die Liebe von Christus, die sich durch uns in alle Lebensbereiche ausbreitet. Diese Einheit in der Liebe von Jesus Christus, die kennt die Welt nicht und die hat die Welt nicht. Eine Liebe, die sogar die verschiedenen Bedürfnisse zwischen Jung und Alt vermag zusammenzuhalten. Eine Liebe, wo unsere unterschiedliche Charakter, Begabung und Bildung nicht zu einem Konfliktpotenzial, sondern zu einem Kraftpotenzial vereint. Wir sind vereint in Christus. Wir haben eine Kraft, die die Welt nicht kennt. In diese Gemeinschaft sind wir gerufen und gestellt. Und der liebe Gemeinde ist uns als Übungsfeld gegeben. Was für eine Chance, was für eine Herausforderung ist das? Eine neue Ordnung, ein neues Leben in Jesus Christus. Im Glauben sind wir mit dem auferstandenen Christus verbunden. Er gibt uns Anteil. Und das neue Leben, das darf sichtbar werden. Zuerst mal hier unter uns. Er stellt uns nicht gerade in die Welt damit. Er sagt, lebt in dieser Einheit. Fertig mit allen Machtkämpfen und Kämpfen. Mit aller Ich-Bezogenheit und Rechthaberei. Ich gebe euch einen neuen Organismus, sozusagen, eine neue Möglichkeit, zusammenzuleben, wie die Welt es nicht kennt. Ich, der Auferstandene Herr. Und noch etwas weiteres ist wichtig, zu erkennen, das können wir real erleben. Uns ist eine lebendige Hoffnung gescheicht. Wir werden mit Christus auferstanden, zwar leiblich, in einem unsterblichen Leib. Miriam hat schon so ein Kraftwort gelesen und ich lese noch eins, das tue ich mir. Das ist voll göttliche Kraft, 1. Korinther 6, 4. Denn so wie Gott Christus den Herrn vom Tod auferweckt hat, so wird er euch durch seine Kraft, so wird er durch seine Kraft auch uns vom Tod auferwecken. Wisst ihr nicht, dass ihr samt eurem Körper Glieder am Leib Christi seid? Und das schon jetzt. Und Christus ist als Erstling auferstanden. Und wir sind Glieder an seinem Leib. Wir werden lieblich auferstehen. Das ist eine Gewissheit, die uns nur die Lebensverbindung mit dem auferstandenen Herr geben kann. Und sie gibt sie uns. Die Gewissheit wird unser Leben auch prägen. Die praktische, organische Lebensverbindung mit dem Erlöser macht Jesus für uns zeichenhaft deutlich im Abendmahl, in der Taufe. Darum sind das nicht nur so christliche Anhängsel von unserem christlichen Leben. Es sind immer wieder Momente, wo wir uns bewusst werden, wir sind angedockt an Jesus Christus selber, der lebt. Er gibt uns Anteil an seinem Sterben, was ihr Auferstehung. Er selber, der Auferstandene Herr, ist in seiner Person Grundlage von unserem Glauben und von unserem neuen Leben. Jetzt schon. Und in ihm lebt die Verheißung vom ewigen Leben heute schon als Gewissheit in uns. Und diese Saat wird aufgehen. Wir werden auferstehen. In der Kraft Gottes, mit der er Christus vom Tod auferweckt hat. Osterbotschaft. Ich mache noch einen Schlusssatz. Die Auferstehung Jesu ist der Triumph von seinem Sieg am Kreuz. Und weil sich unser Glauben und unser Leben mit Jesus, dem Auferstandenen, verbindet, haben wir Anteil an diesem Triumph. Und darum, ihr Lieben, stimme ich mir dankbar in den Osterjubel mit ein und bekenne, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Amen.